Wollen wir es nochmal vorlesen? 2-2-2? Du suchst 2-2-2 aus, ich...
Entschuldige bitte, dass ich dich so... Wir wollen dich hören.
Ich muss auch sehen, was ich hier lese. Ist nicht so wichtig. Dann rede ich einfach so. Ja, ich hatte einige Gespräche gestern Abend. Ich werde mich nicht entschuldigen für meine Predigt, aber falls irgendwas falsch verstanden worden ist. Du bist nicht Chef. Aber Leiter. Nicht, dass, nur einfach, dass es klar ist. Ich war vielleicht ein bisschen knallhart, weil ich wusste nicht, dass es aufgenommen wird. Aber vor allem wollte ich, dass ihr versteht die Rolle, die euch Gott euch gegeben hat. Und als ich gesagt habe, du bist Chef zu Hause, war es nicht, um deine Frau zu sagen, du bist Chef, sondern dir zu sagen, du trägst die Verantwortung. Und pass gut auf die Schätze, die Gott dir gegeben hat. Ja. Und wenn sonst irgendwas unklar war, vergiss alles, was ich gesagt habe und vertraue das, was der Heilige Geist in deinem Herzen gesprochen hat. Und so machen wir jetzt weiter. Wer hat 2-2-2? Du wolltest vorlesen, oder? Das war
weggeblendet. Was du von mir gehört hast, von vielen Zeugen, dass Vertrauen treuen Menschen angefähig sein werden, auch andere zu lesen.
Gott will, dass wir treu sind und fähig sind, aufzunehmen und weiterzugeben. Dazu hat uns Gott berufen als Männer, als Leiter, als Chefs. Habt ihr das jetzt richtig verstanden? Gut. Gestern haben wir David angeschaut und Reinheit, das hat einige von uns angesprochen, anscheinend einige von uns nicht. Und deshalb gucken wir heute Nehemia an. Mal gucken, ob das uns anspricht. Nehemia ist ganz spannend, das ist also ein Leiter, ne, den Gott ausgesucht hat und gesagt hat, ich will, dass du die Mauer in Jerusalem wieder aufbaust. Und wir werden so in Kapitel 1 anschauen, werden ziemlich viel heute durch lesen und anschauen, wo wir halt so sehen, wie Gott ihn vorbereitet und was Gott in seinem Leben benutzen konnte als Leiter, wo er treu war. Und dann werden wir nach Kapitel 2 die Mitte ein bisschen überspringen. Das könnt ihr dann heute Nachmittag durchlesen. Und zum letzten Kapitel 13 gehen, weil dort gibt es eine Überraschung. Und ich glaube, dort in Kapitel 13, können wir diesen Handy-Ausschalten-Schild nochmal aufhängen? Also naja. Bei mir kommt es manchmal vor, ne? Mitten im Gottesdienst klingelt mein Handy. Ich denke so, was für Idioten wissen nicht, dass ich am Sonntag predige.
Sorry.
Genau. Für alle, die spät kommen, da steht es nochmal. So. Und ich bin der Ascher heute oder so. Falls du Englisch brauchst. Aber eine Charakteristik, der mich am meisten begeistert, das schauen wir dann zum Schluss an. Aber wir fangen Vers 1 an. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev, im 20. Jahr, dass ich in Susan in der Königsburg war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die Entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und über Jerusalem. So, hier sehe ich eine der ersten Eigenschaften in Nehemia, dass ich sage so, wow, das kann Gott gebrauchen. Er interessiert sich für anderen. Habt ihr das gesehen? Da kommt der Hanani, einer seiner Brüder, und er fragt, wie läuft's in Jerusalem? Wie läuft's zu Hause? Wie sieht's da aus? Wenn wir uns nur um uns kümmern, ich meine, wie sollen wir von Gott gebraucht werden? Ja, jeden Morgen aufstehen, so, wie geht's mir denn? Ja? Und es klingt vielleicht logisch, aber jetzt mache ich es ein bisschen persönlicher. Ne? Wie oft fragen wir unsere Frau ernsthaft, wie geht's dir denn? Oder unsere Kinder? Interessiert's uns überhaupt? Das ist manchmal richtig peinlich. Ich komme in der Gemeinde oder hier, ne? Und da ist die erste Frage, und wie geht's deiner Frau? Zum Glück bin ich Ami. Gut! Ganz gut. Ein Leiter interessiert sich für andere Menschen. Wie es denen geht. Was ist mit denen los? Und Vers 3, sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauer Jerusalem sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und wenn er ein Amerikaner wäre, würde er sagen so, schön, schön, ne? Und weitergehen. Mal gucken, ob er Ami ist. Vers 4. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete. Ich wusste, es kommt vor. Und betete vor dem Gott des Himmels. Als Nehemia hört, dass es in Jerusalem nicht gut aussieht. Ja, ich meine, es trifft ihm so richtig im Herzen. Und er weint tagelang. Wer weint über seine Stadt tagelang? Es hat mich nur interessiert, wie es den anderen geht. Sondern wirklich interessiert, wie es den anderen geht. Er freute sich mit den Freuenden und er leidete mit den Leidenden. Und dann sehe ich hier noch eine Eigenschaft. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Fasten und beten. Ich faste auch fast. Nee, jeden Tag zwischen Mahlzeiten. Außer es gibt so Snacks und Kaffee und Kuchen und so. Nee, aber im Ernst. Ich glaube, das ist so eine verlorene Kunst. Also es ist eine nicht ernst genommene Sache im Neuen Testament, obwohl es im Neuen Testament auch steht. Jesus sagt sogar zu seinen Jüngern, also diese Wunder passieren nur, wenn ihr fastet und betet. Einmal im Jahr nehme ich meine Ältesten und wir gehen für ein Wochenende weg, um für unsere Gemeinde zu fasten und beten. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich freue mich immer drauf. Und dann, wo wir wegfahren, fängt der Kampf an. Aber Es ist wunderschön, aber schwer. Aber das Krasse ist, also das letzte Mal, wo wir zurückkamen, da kam eine Frau auf uns zu und sagt so, ihr wart wieder fasten und beten, oder? Ich so, ja, weil eigentlich sagen wir das niemand. Und ich sage so, na, ich habe sofort erkannt, weil ihr einfach strahlt, alle vier, ne? Und ich so, okay, krass, ne? Dass beim Verhungern man anfängt zu strahlen. Aber ich glaube eher, dass man einfach in Gottes Gegenwart war. Und was ich für mich persönlich am krassesten finde, ist, ich komme wieder zurück und ich habe so eine Liebe für meine Gemeinde. Weil ich meine, ich habe gerade mein Mittagessen verpasst für den. Und ich habe für jeden Einzelnen gebetet. Und in der Vorbereitung für diese Zeit, da wissen wir, wir werden für jeden Einzelnen beten. Da gehen wir hin und sagen so, wie geht's dir denn? Und nicht, weil ich weiß, ich brauche dann Gebetsanliegen, wenn ich dann da bin. Ne? Die sitzen halt da und so, oh, was sollen wir für den beten? Mit denen, ich habe mit denen geredet, aber ich habe nicht aufgepasst. Ne? Sondern wir interessieren uns dafür. Und wir kommen zurück und haben eine neue Liebe. Ein Leiter, ein Mann Gottes. Wird erkennen, hey, vielleicht sollte ich, gerade in dieser schweren Zeit, in diesem Leid, die meine Frau durchmacht oder meine Teenage-Kinder durchgehen, vielleicht verpasse ich jetzt ein paar Mahlzeiten und frage den, hey, wie geht's dir, wie kann ich für dich beten? Die werden halt Gott in dich sehen und du wirst eine Liebe empfangen für deine Familie, die du vorher nicht hattest. Und Nehemia, der lebt das vor. Für sein Land, für seine Stadt. Ja, wir meckern ganz oft so rum. Über Politik, über Gemeinde und die Leitungen, die Entscheidungen getroffen werden. Verlieb dich in deine Gemeinde. Fang an, für sie zu beten. Und verpasst sogar vielleicht ein paar Mahlzeiten und bete für sie. Wir meckern ganz gerne als Pastoren über unsere Gemeinde. Ein Leiter liebt, fastet und betet. So, bevor ich ein schlechtes Gewissen kriege. Genau, Vers 5. Und er sprach, also Nehemia spricht jetzt. Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Hier sehe ich noch so eine Eigenschaft, ganz, ganz wichtig für Leiter, Männer Gottes. Den Balance zwischen Gnade und Gebote. Habt ihr das gesehen? Und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten, ne? Man kann extrem so in Richtung Gnade gehen und vergessen, dass es Gott hat Ordnung und er will Gehorsam. Oder man kann so streng in die Richtung Gehorsam gehen, dass man vergisst, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Ich bin in eine sehr gehorsam geprägte Familie aufgewachsen. Mit sehr wenig Gnade. Also ich weiß gar nicht mal, ob eine Gnade war halt so ein Wort für die Charismatiker. Die wir nicht erwähnt haben. Weil will nicht, dass irgendwelche Leute denken, dass wir charismatisch sind oder so. Mit Heiligen Geist war es auch so, ne? Also alles, was halt so ein bisschen, das war die Worte für liberale Menschen. Du hast Gebote, du hast zu gehorchen und aus. Und wir haben schnell gelernt, halt so eine Fassade aufzubauen, sodass keiner mitkriegte, wie schlecht wir waren. Und was Peter gesagt hat, haben wir es einfach nur vorgespielt, unser Mann sein. Und dann fängt man an, Leute zu richten, die genau die gleichen Probleme haben wie du und ich. Aber weil sie es nicht so gut verstecken können, werden sie gerichtet. Ne? Ist halt so. Und dann muss man ein paar Mal auf die Schnauze fallen lassen oder das Licht Gottes in den Herzen reinstrahlen lassen, um zu erkennen, Mann, ich bin genauso pervers, genauso krank, genauso eine Sünde wie alle andere. Und wenn man gedemütigt ist, dann ist man immer gnädiger. Oder auf der anderen Seite kann man einfach nur Gnade als Freiheit zur Sünde nehmen. Ja, Gott ist gnädig. Ja, auch so gestern mit dem Thema. Manchmal also da kommt so ein gewisser Punkt, wo man einfach so als Mann ausschaltet und sagt, so, ich mach das jetzt. Ich ziehe das jetzt durch. Ohne darüber nachzudenken, was für Folgen oder Konsequenzen. Ich lass mich einfach jetzt treiben von meinen Gelüsten. Und irgendwie, Gott ist eher gnädig. Ich meine, das würden wir jetzt nie so laut sagen oder so. Aber wir nützen seine Gnade aus und vergessen, dass Gott ein Gott der Gebote ist. Und hier ist nie mehr, der hat diesen Balance erkannt. Du bist ein Gott der Gnade, aber bist auch ein Gott der Gebote. Und ich will dir folgen, deine Gebote bewahren. Aber ich will auch gnädig sein und in deine Gnade leben, weil ich brauche dich. Und deine Gnade. Vers 6. Lass doch deine Ohren aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebot deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete, Tag und Nacht, für die Kinder Israels, deine Knechte, und mit dem die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Erstens, in diesem Vers, er ist ein betender Mann. Er ist ein betender Mann. Tag und Nacht. Und damit meint er nicht, ne, Frühstück und Abendbrot. Sondern es, wie Paulus sagt, ohne Unterlass. Der ist einfach ein betender Mann. Das gehört zu seinem Leben. Sein Leben ist ein Gebet. Und ein Gebet ist nicht nur Worte. Und Paulus sagt auch, dass unsere Anbetung, unser Opfer ist eine Anbetung für Gott. Wir haben heute Morgen zusammen gebetet, als wir Texte, inspirierte Texte, vor Gott gebracht haben. In Anbetung. Und sein Leben war daraus gerichtet. Also Problem kam, ne? Und ich hätte als allererste zum König, wäre ich gegangen, so, hey, ich brauche Hilfe. Ne? Er geht als allererste zum Oberchef. Das ist ein betender Mann. Wenn es dir sofort einfällt, ich sollte dafür beten. Das ist toll. Vor ein paar Monaten gehen meine Kinder raus im Schnee und laufen rum in kurze Hosen. Und irgendwann mal kommt der Andrew rein und sagt so, und ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, irgendjemand kommt rein und sagt so, mein Handy ist aus der Tasche rausgefallen ins Schnee. Kein Klingelton. Und ich gehe dann halt so raus und erstmal, wo bist du gelaufen? Also schneit und alles so. Und vor allem ist es halt also in unser Hinterhof, wo Autos ständig raus und rein fahren. Und ich denke so, was macht man jetzt? Dann habe ich so einen Besen und eine Schaufel und wir fangen an zu kehren. Und wir kehren also bestimmt eine Stunde, ne? So in diese Richtung. Und dann sagst du, gut, dann gehen wir jetzt in die andere Richtung. Und ich fange dann irgendwann mal, gucke ich meine Kinder an und sagst so, habt ihr überhaupt gebetet? Genau. Und dann kehren wir weiter und innerhalb 30 Sekunden oder so ist das Handy da. Und ich denke so, Mann, haben wir Zeit verschwendet, ne? Das allererste, wo kommt meine Hilfe? Besen. Ne? Das Zweite, was wir hier in diesem Vers sehen, Er schiebt die Schuld nicht auf anderen. Du bist Chef bei dir zu Hause. Du bist der Leiter. Du sollst deine Frau so lieben, wie du dich selbst liebst. Na, laufen dann so ein Spiegel vorbei. Nicht schlecht, ne? 40 Jahre? 44 Jahre? Nicht schlecht. Wir pflegen uns. Wir sehen zu, dass wir immer das bekommen, was wir wollen. Kümmern wir uns um unsere Familien, unsere Frauen so? Ihr geistliches Wohl, ihr leibliches Wohl. Aber auch, wenn sie Fehler begehen. Da fällt es mir echt schwer. Ne? Also, es gibt halt so typisch Frauensachen. Ne? Also, ich sag zu seiner Frau so, hier kannst du mal die Karte nehmen und zeigen, wo wir hinfahren. Ne? Und 3 Stunden später fahren wir da im Kreis und sind immer noch nicht angekommen. Endlich packst du die Karte und sagst, ach so. Und fährst dahin. Ne? Und dann sagst du, warum seid ihr spät? Wie? Meine Frau kann eine Karte nicht lesen. Ne? Oh, warum hast du eine Delle in dein neues Auto? Ich meine, die Wahrheit oder soll ich es wir sagen? Eines Tages stehen wir vor Jesus, vor Gott. Und Jesus sagt über meine Sünde, ich war's. Ich hab's bezahlt. Ich nehme die Schuld auf mich. Und ein Leiter erkennt. Es bringt nichts, wenn ich die Schuld auf anderen schiebe, sondern es sind wir. In sein Gebet. In Vers 6, ne, sagt er so, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst. Er versteht, ich bin Leiter, aber ich bin nur noch ein Knecht. Ich bin immer noch ein Knecht. Wir sind Schafe. Er ist der Hirte. Ich meine, wenn ich so Schafe anschaue, da sage ich so, ach, das ist bestimmt der Chef Schaf, ne? Die sehen alle gleich aus. Ja, und jeder ist ein Knecht Gottes. Und keiner ist besser als der andere. Wir haben eine unterschiedliche Aufgabe vielleicht. Aber letztendlich sind wir so auf den Herrn angewiesen. Und er kennt das. Also, hey, wir sind Sünder. Wir haben gesündigt. Ich bin da nicht besser. Wir haben Vers 7 sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen, Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, indem du sprachst, wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt aber zu mir um und befolge meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast, durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein und das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesen Mann. Ich war nämlich Mundschenk des Königs. Er kennt Gottes Verheißungen. Habt ihr das gesehen? Also, hey Gott, du hast versprochen, wenn wir sündigen, da wirst du uns bestrafen. Und wir sind bestraft, wir sind in Gefangenschaft. Aber du hast gesagt, wenn wir umkehren, dann bringst du uns wieder zurück. Also, ich kehre um. Na? Ich mach das. Gut, wir haben uns jetzt umgekehrt. Jetzt musst du uns zurückbringen, Gott. Er leitet als Leiter. Nicht, indem er den anderen sagt, mache mal, sondern indem er das macht und dann erwartet, dass Gott sein Gebet erhört. Weil es ist ganz einfach, diesen heuchlerisches ne, Predigt zu halten und sagen, so hier, ihr müsst euch umkehren und ihr müsst halt so für Gott leben und bla bla bla. Und so tun, als ob wir das selber machen, weil wir das gepredigt haben. Oder weil wir das sagen. Oder weil wir das glauben. Aber hier ist ein Mann, er weiß, was Gott will. Und er macht das. Und ob anderen mitkommen oder nicht, er erwartet, dass Gott jetzt was macht. Weil er an Gottes Verheißung hält. Und dann, ich finde es super spannend, er hört von den gefallenen Mauer in Jerusalem und wie es da aussieht. Und es berührt ihn. Und er fängt an zu beten, Gott, du musst was machen. Und am Ende seines Gebets sagt er, und Gott, ich rede jetzt mit dem König und gib mir Gelingen. Also von, ach Mann, es tut mir leid, zu, ach, ich bin der Mann. In einem Gebet. Deshalb warne ich euch, vorsichtig sein. Ne? Gott könnte euch gebrauchen. Gott, ich will ein Leiter sein und gib mir halt so ne, den Mut und die Fähigkeit und vielleicht sage okay. Ich meine, der fängt halt da an und fängt an zu beten und so am Ende seines Gebetes geht es nicht um sende jemand, sondern okay Gott, jetzt brauche ich deine Hilfe, weil ich werde jetzt mit dem König reden. Ist krass, wie Gott einen ruft, der am Beten ist. Es geschah. Aber im Monat Nisan, im 20. Jahr des Königs Artasasters, als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und gab ihm den König. Ich war aber zuvor nie traurig vor ihm gewesen. Gott wird den Nehemia gebrauchen, weil er Nehemia für den Dienst, den er jetzt ausrichten soll, bestimmt hat und vorbereitet hat. Ich meine, wenn ich jetzt sagen würde so, Gott, wir brauchen jemanden, der halt so mit Merkel redet und so oder was auch immer. Dann so, okay, Gott, ich gehe jetzt hin und rede mit Merkel. Viel Spaß. Ich meine, ich werde heute Nachmittag, habe ich keinen Termin mit Merkel. Aber heute Nachmittag hat Nehemia einen Termin mit dem König. Weil das ist seine Arbeit. Er steht jeden Tag vor dem König. Und deshalb wird Gott ihm dort heute gebrauchen werden. Zur Mittagszeit, als der König ein bisschen was saufen will. Und Gott stellt uns alle in Plätze hin, wo Gott uns gebrauchen will, als Männer. Ich komme als Pastor an vielen Menschen einfach unmöglicherweise ran. Also mindestens in Ostdeutschland ist es halt so. Ne? Also die fragen so, was machst du beruflich? Und ich sage, ich bin ein Pastor. Und sie sagen so, meistens kommt so, ach, das ist schön, das ist nett. Und ich habe einen Termin. Bis jetzt hattest du keinen Termin. Wir haben gerade gegrillt, das Fleisch ist noch nicht fertig. Ne? Auf einmal musst du weg, komisch. Und manchmal sitze ich halt da und ich sage, oh nee, bitte frag nicht, was ich mache, weil ich weiß ganz genau, was kommt. Wir haben Ärzte in unserer Gemeinde. Und ein Arzt in Ostdeutschland ist Gott. Ich meine, das ist ihre letzte Hoffnung auf Heilung anscheinend. Und sie gehen halt da rein in der Praxis und sie erzählen alles. Sie kippen ihre Seele aus, ihre Sorgen, ihre Nöte, ihre Sünden. Und die haben dort eine offene Tür, Gottes Wort zu verkünden und das Evangelium weiterzubringen. Busfahrer auch.
Du musst dir einen Kittel anziehen. Arztkittel.
Ja, genau, ich ziehe einen Arztkittel an, genau. Und dann lande ich im Gefängnis. Weil ich halt hier so Arzt gespielt habe. Ist auch fraglich, ob ich überhaupt Pastor spielen darf. Meine Ausbildung. Was ich damit sagen will, ist egal, wo du bist. Egal, welche Lebenslage du bist. Wir haben heute den Zeugnis von Peter gehört, dass eigentlich ne, für die Welt, wenn jemand nicht sehen kann, sind sie nicht mehr zu gebrauchen, aber für Gott nicht. Weil die sehen Sachen, die wir nicht sehen. Amen und Halleluja dazu. Ne? Gott will dich gebrauchen, wo du bist. Ohne Ausnahme und ohne Ausrede. Und Nehemia fängt an zu beten und erkennt, okay Gott, ich brauche dich. Und es ist nicht so, als ob Nehemia einfach, schafft das schon, ne? Jeden Tag stehe ich vor dem König und wir quatschen über alles. Sondern das ist halt eine angsteinflößende Aufgabe, die Gott ihm gegeben hat. Und er steht jetzt da und der König guckt ihn an und sagt so, Vers 2, warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Da fürchtete ich mich sehr. Wir müssen das also in Nehemia einsetzen. Ne? Also hat gebetet und Gott hat so ganz klar gesagt, du bist der Mann und jetzt steht er vor dem König und irgendwie so volle Aufregung und ne? Schmeckt gut, König, ich bin nicht tot, ich bin nicht tot. So, du darfst jetzt auch trinken. Und der König guckt ihn an und sagt so, du warst noch nie traurig. Ein Mann, der Gott benutzen will, findet Freude einfach im Herrn. Ist emotional sehr stabil. Und der König guckt ihn an und sagt so, aber heute, bist du krank? Hast du ein betrübtes Herz, ein Liebeskummer? Was ist mit dir los? Und hier sehen wir Nehemia, ne? Und er so, Panik. Ne? Ich war bereit, Gott zu folgen und jetzt will er wirklich, dass ich was mache. Ne? Gott erhört mein Gebet. Gott, schenk mir eine offene Tür zum König. Ne? Und der König sagt so, erzähl mal. Und er hat Angst. Und ich sprach zum König. Der König lebe ewig. Und feuer mich bitte nicht. Warum sollte ich nicht traurig aussehen? Da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt. Und ihre Tore vom Feuer verzerrt sind. Ja, König. Warum sollte ich nicht traurig sein? Meine Stadt sieht nicht gut aus dort. Und hoffentlich sagt der König, okay, na dann trink noch einen Schluck mehr, bist du wieder glücklich, ne? Nein. Gott benutzt weiterhin den König, um Nehemia an den Punkt zu bringen, wo er das machen muss, was er machen soll. Da sprach der König zu mir, was erbittest du denn? Da flehte ich zu dem Gott des Himmels. Da sagst du so, naja, was willst du denn? Was können wir da machen? Und jetzt, ne? Also, du musst dir vorstellen, der steht halt da und Gott, Hilfe, 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 Gott, Hilfe, Hilfe. Ne? Habe ich Hilfe genug gesagt? Ich meine, der fleht zu dem Gott des Himmels. Ein Leiter muss ein Mann des Glaubens sein. Und Glauben heißt nicht, dass man Angst nicht hat, sondern Glauben heißt, man hat Angst und tut trotzdem das, was Gott will. Als Gott mich und meine Frau nach Leipzig gerufen hat, also eigentlich sagen wir es andersrum, meine Frau und ich, bin ich war es so ein gewisser, cool Gott, du hast mich berufen, ich bin bereit, wir gehen jetzt dahin. Und dann ging es los. In jede Situation, Angst. Ich meine, so die Wohnungssuche. Angst, ich wusste nicht, wie man das macht. Ich habe bis zu der Zeitpunkt entweder bei meiner Schwiegermutter in ihrem Haus, also nicht im gleichen Haus, aber die hat so ein extra Haus gehabt, gewohnt, oder bei meinen Eltern oder bei meinem Bruder. Und jetzt auf einmal, wie macht man das überhaupt? Und vor allem in ein fremdes Land. Und ein fremder Teil vom fremden Land. Ne? Wie mache ich das denn? Und dann hat irgendjemand mal gesagt, naja, im Deutschlandsleben brauchst du auch Aufenthaltsgenehmigung. Ich war 20 irgendwas und ich war naiv. Und bin dann zum Ausländeramt gegangen, ne? Und der Typ an der Ausländerbehörde, der, also seine Sekretärin wusste, dass ich Deutsch spreche, weil ich mit ihr Deutsch gesprochen habe. Aber als er reinkam, hat sie ihm halt so amerikanische Pässe gezeigt. Und da so, hey, was machen wir mit denen? Die wollen Missionare sein. Ne? Und er guckt es halt so an und einfach ganz laut, ohne zu wissen, dass ich halt alles verstehe, was er sagt. Er sagt so, diese scheiß Missionare, ne? Ich will auch mal ein paar Jahre ins Ausland gehen und irgendwo rumleben. Also, und dann guckt er sie an und sagt, man kann nichts machen. Und dann guckt er mich an und sagt ganz freundlich, come next week and we will help you. Also, komme nächste Woche und wir helfen, ne? Angst. Ich dachte so, das ist so voll krass, ne? Also dass Gott so den Herzen von ein paar Leute aus unserem Freundeskreis berührt, die Christen sind, uns ein paar Spendengelder zu geben. Daran glaubte ich. Aber dass Gott den Herz von diesen heidnischen, gottlosen, macht sich lustig über mich, Mission, ja, dass er sein Herz irgendwie ändern könnte, das ist... Und wir flehten Gott an. Wir kamen übrigens die Woche später da und dann hat eigentlich gar nichts gemacht. Ne? Wir setzen uns da hin, da guckt alles so an. Und dann guckt er unseren Mietvertrag an und sagt so, was? Ihr wohnt in der Kochstraße 13? Ich so, ja. Wo denn? Ja, die vierte Etage. Echt? Links, rechts oder Mitte? Ich so, links. Nee, da wohnte meine Oma. Das kann kein Zufall sein. Kommen Sie nächste Woche und Sie kriegen Ihre Aufenthaltsgenehmigung, ne? Ich meine, in einer Stadt von 500.000 Leuten, wir haben die Wohnung ausgesucht, die seine Oma hatte. Gott sucht nicht Menschen, die keine Angst haben, sondern Menschen, die trotz ihren Angst glauben. Weil wenn du sagst, oh Gott, ich kann das nicht, ich bin zu ängstlich. Und dann sagt Gott, das ist keine Ausrede. Ich will, dass du trotz deiner Angst glaubst. Ja, nie fertig, wenn ich das so weitermache. Wo waren wir? Vers 6, oder? Da sprach der König zu mir, während die Königin neben ihm saß, wie lange wird die Reise dauern und wann wirst du zurückkommen? Und es gefiel dem König, mich hinzusenden, nachdem ich eine bestimmte Zeit genannt hatte. Und ich sprach zu dem König, wenn es so gut läuft, ne? Wenn es dir, dem König, gefällt, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Und auch einen Brief an Asaf, den Forstmeister des Königs, dass er mir Holz gibt, damit ich die Tore des Tempelbezirkes, der zum Haus Gottes gehört, aus Balken zimmern kann und für das Stadtmauer und für das Haus, in das ich ziehen soll. Und der König gab sie mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Mein Gott erkennt, dass die gute Hand Gottes Gelingen schenkt und nicht ich war's. Nur ist ganz leicht, wenn Leute dann kommen und sagen, das war eine tolle Predigt, das hast du gut gemacht, ne? Zu sagen so, hast du recht. Ich meine, natürlich sagen wir das nicht laut. Aber Nehemiah hat erkannt, dass, und das ist vielleicht das Gute daran, wenn man Angst hat. Man guckt alles an im Nachhinein und sagt so, das war Gott. Weil ist egal, was die Leute über mich erzählen, ich war es nicht. Und jetzt hat er seine Briefe und alles. Und als ich nun zu den Statthaltern jenseits des Stromes kam, gab ich ihnen Briefe des Königs. Und der König hatte Oberste des Heeres und Reiter mit mir gesandt. Als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, dies hörten, missfiel es ihnen sehr, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Israels zu suchen. Er war auch ein weiser Mann. Er wusste, dass es einen Feind gibt. Und hat den König gesagt, hey, ich brauche einen Brief von dir, weil es gibt halt Feinde da draußen, die nicht wollen, dass wir Gottes Werk tun. Und als ich aber in Vers 11 nach Jerusalem kam und als ich 3 Tage dort gewesen war, da machte ich mich bei Nacht auf mit wenigen Männern, die ich sagte, kein Mensch, was mir mein Gott ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir, außer dem Tier, auf dem ich ritt. Und ich ritt bei Nacht durch das Taltor hinaus in Richtung der Drachenquelle und zum Misttor. Und ich untersuchte die Mauern Jerusalems, die niedergerissen waren, und ihre Tore, die mit Feuer verbrannt waren. Und ich ging hinüber zum Quelltor und zum Königsteich, aber da war für das Tier und mir kein Platz zum Durchkommen. So stieg ich in der Nacht das Tal hinauf und untersuchte die Mauer und kehrte dann um und kam durch das Taltor wieder heim. Die Vorsteher aber wussten nicht, wo ich hingegangen war und was ich gemacht hatte. Denn ich hatte bis dahin den Juden und den Priestern, auch die Vornehmsten und die Vorsteher und den anderen, die an dem Werk arbeiten, nichts gesagt. Er geht halt raus und guckt die Arbeit an. Aber er nimmt nicht jemanden mit. Denn er weiß, wenn ich diese Mauer anschaue und die ganze Arbeit, wird es schwer sein, weiterhin zu glauben, dass wir das hinkriegen. Aber wenn ich einen Haufen Leute, die nicht berufen sind, mit einlade und sage so, hey, Gott hat mir berufen, halt so ein Projekt zu leiten, aber ich will, dass ihr mal so eure Meinung dazu gibt, dann kommt garantiert 99% zurück und sagen, oder ne, von 12, 10 zurück und sagen, das funktioniert nicht. Und so lässt er das. Ein weiser Mann, der nicht erwartet, dass alle den gleichen Vision und den gleichen Glauben haben wie er an Gottes Werk. Und nimmt ein paar Leute mit, wenige Männern. Und es sind nicht unbedingt Leiter und geistliche Leiter, aber es sind Männer, die vertraut, sagst du, die kommen mit. Aber die werden meinen Glauben nicht runterziehen, sondern sie stehen bei mir. Und er guckt alles an. Und dann sprach er, Vers 16 oder 17, zu ihnen: Ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden, wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lass uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Und ich teilte ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte. Dazu die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sprachen sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. Jetzt kommt er zurück und er gibt halt so den Visionen und er erzählt nicht, oh hier, das ist alles kaputt. Und er redet nicht über das, was kaputt ist, sondern das, was Gott machen will. Wieder so eine starke Qualität von einem Leiter. Der guckt nicht auf das, was zerstört ist, sondern das, was Gott machen kann. Und er begeistert Menschen damit. Wir werden ständig von Sünde konfrontiert. Es ist überall. Man kommt in der Gemeinde und es ist immer noch da. Weil Menschen Menschen bleiben. Und der Peter hat uns damit ermutigt heute, dass es kein Ende hat. Und wenn wir ständig darauf sehen, dann wird unser Kopf irgendwann mal hängen. Und sagen, oh, ich kriege das nicht hin, dass die Leute ohne Sünde sind. Das kriegst du auch nicht hin. Sondern guck auf das, was Gott in deinen Mitmenschen machen will. Durch seine Gnade und seine Kraft. Gott, deine Familie, deine Ehe, was er machen will und was er machen kann. Und wir Männer haben so einen Vorteil, wir vergessen so schnell die Vergangenheit. Unsere Frauen, das fällt ihnen manchmal schwer. Aber, keine Ahnung, wir sind einfach vergesslich. Und das ist ein Vorteil. Zu sagen so, hey, lass uns das hinter uns lassen und lass uns nach vorne schauen. Und den Rennen. Ich weiß, irgendwann mal als Kind, ne, da gab es so Sprints, ne? Und ich war immer der Letzte. Und mein Bruder hat irgendwann mal zu mir gesagt, dass er so, ne, wenn du nicht ständig hinter dir gucken würdest, würdest du nicht vielleicht nicht so schlecht laufen. Ich so, ne, als Letzte überholt mich noch jemand. Ne? Da war der dann noch vorbei. Wir schauen nach vorne, guck mal, was Gott machen kann. Und dann, Vers 19, als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der amoritische Knecht, und Geshem, der Araber, dies hörten, spotten sie über uns und verachteten uns und sprachen, was hat das zu bedeuten, was ihr euch da vornehmt? Wollt ihr euch gegen den König auflehnen? Also die Feinde kommen und sagen, was soll denn das jetzt? Und da antwortete ich ihnen und sprach, der Gott des Himmels wird uns gelingen lassen. Darum wollen wir, seine Knechte, uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Anteil noch Recht noch Andenken in Jerusalem. Ihm ist es anscheinend ziemlich egal, was die Feinde, seine Feinde, über das, was er macht, denkt. Also, ja, wenn ihr nicht mitmachen wollt, wenn ihr nicht mitbauen wollt, sondern nur hier rumlästern wollt, macht das ruhig, aber dann habt ihr keinen Anteil. Ihr verpasst, was Gott machen will. Diese Einstellung brauchen wir als Leiter. Es gibt immer, immer Menschen. Manchmal sind es auch Stimmen in unserem Kopf, ne, die sagen so, das funktioniert nicht, was machst du da, du bist bescheuert. Und wir brauchen nicht so, naja, wenn es bescheuert ist, dann mach dein eigenes Ding, aber dann wirst du verpassen, was Gott vorhat. Und mit dieser Einstellung schaut er nach vorne. Sie bauen den ganzen Mauer auf. Sie segnen es ein. Und Nehemia zieht wieder zurück, weil, ne, wer hat den König versprochen, ich bin so lange weg, ne, dann komme ich wieder nach, arbeite und trinke Wein wieder. Und er geht wieder zurück. Und in Kapitel 13, Vers 6, da sagte, während ich dies aber geschah, war ich nicht in Jerusalem. Denn im 32. Jahr Artasasters des Königs von Babel war ich zum König zurückgegangen. Aber nach einiger Zeit erbat ich mir wieder Urlaub vom König. Ne? Der ist wieder da und arbeitet für den König und bittet um Urlaub, weil er will zurückgehen und sehen, wie es läuft. Ne? Seine ganze Arbeit, das war sein Lebenswerk. Gott hat ihn berufen. Ne? Also wenn wir Nehemia sagen, da sagt keiner so, ach, das war der Mundschenk, ne? Sondern wir sagen so, das war der Typ, der den Mauer Jerusalems wieder aufgebaut hat. Das war das, wozu Gott ihn gerufen hat eigentlich. Und das hat er aufgebaut und man sieht halt so sein Herz und seine Liebe für das, was Gott gemacht hat und wie Gott ihn gebraucht hat. Weil als er Urlaub bekommt, sagt er nicht so, ich fliege in die Türkei oder nach Hawaii oder was auch immer, sondern ich gehe zurück zu diesen Mauer und zu den Leuten da und ich will sehen, wie es da aussieht. Und so, als ich in Jerusalem, Vers 7, kam, erfuhr ich von den Bösen, dass Eliaschib dem Tobia zuliebe getan hatte, indem er ihn eine Kammer in den Vorhöfen des Hauses Gottes eingeräumt hatte. Und dies missfiel mir sehr. Und ich warf alle Hausgeräte Tobias vor die Kammer hinaus und befahl, die Kammern zu reinigen. Dann brachte ich die Geräte des Hauses Gottes, die Speisopfer und den Weihrauch wieder dorthin. Er kommt zurück. Und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so mitgekriegt habt in Kapitel 1 und 2, aber Tobia war sein größter Feind mit den Sanballat und die Araber. Aber er gehörte zu einer von den größten Feinden, die da rumsaßen die ganze Zeit. Also es fing da an, wo er sagt, hey, was macht ihr denn da? Und er sagt so, ich habe keinen Anteil. Aber die ganze Zeit, wo er baut, ist der Tobia immer wieder da. Und kämpft und nervt und versucht einfach Stolpersteine in den Weg, so der diesen Mauer nicht bauen kann. Er zieht wieder zurück nach Susan, ne, um den König zu dienen. Und er kommt im Urlaub wieder zurück. Und Tobia wohnt im Haus Gottes. Er hat ein Zimmer bekommen. Von den hohen Priestern. Das war so, ja, also, du brauchst so, ne, dein Haus ist nicht groß genug, du hast einen neuen Fernseher gekauft, der andere passt nicht mehr rein und du willst ja aber nicht verkaufen, sondern, ne, stell das doch hier in den Tempel rein, wir können einfach so ein paar Sachen zur Seite räumen. So werden Gottes Geräte so in einen anderen Zimmer reingekramt, die brauchen wir eh nicht so oft und vermietet an Tobia. Ne, und der kommt zurück und er sagt so, wie bitte? Was soll denn das? Und er geht einfach rein, macht die Tür auf und schmeißt die Sachen raus. Macht alles sauber und stellt Gottes Geräte wieder rein. In Vers 10, ich erfuhr auch, also was, nicht nur mit Tobia, dass man die Leviten ihre Anteil nicht gegeben hatte. So dass die Leviten und Sänger, die sonst den Dienst verrichteten, geflohen waren, ein jeder zu seinem Acker. Da stritt ich mit den Vorstehern und sprach, warum ist das Haus Gottes in Stich gelassen worden? Und ich versammelte jene wieder und stellte sie an ihre Posten. Er guckt so rum und sagt so, na, wo sind die Leute, die ständig hier singen und Lobpreis machen? Wo sind die Leute, die opfern? Wo sind die alle? Die Gottes Haus lebendig gemacht, ne? Die haben einen schönen Tempel und der Tobia hat, ja, ich bin jetzt so ein mächtiger Mensch, ich habe sogar ein Stück Wohnung im Tempel Gottes, ne? Und der hohe Priester findet sich auch toll, dass er halt so aufpasst. Aber das, was eine Gemeinde lebendig macht, Menschen, die Gott anbeten, die sind alle wieder am Acker, weil die brauchen Geld, um ihr Brötchen zu kaufen. Und keiner hat den bezahlt. Und so ist der Tempel Gottes wie eine Kirche in Ostdeutschland. Leer. Schönes Gebäude. Aber das, was ein Gebäude lebendig macht, Menschen, gibt's halt nicht mehr. Der nächste Stufe ist dann, dass sie es halt an irgendwelche Discos oder so verkaufen, sodass ein bisschen Leben reinkommt. Und genau das ist hier passiert. Ich weiß nicht, ob da jetzt ein Disco betrieben hat, aber ein Feind Gottes ist jetzt im Haus Gottes. In Vers 12, da brachte ganz Juda die Zehnten vom Korn, Most und Öl in die Vorratskammern. Und ich setzte Schelmia, der Priester, und Sadok, der Schreiber, und Pedaja, den Leviten, und als Verwalter über die Vorräte ein. Und ich gab ihnen Hanan zur Seite, den Sohn Sakurs, des Sohnes Matanias. Denn sie wurden für treu erachtet. Und sie hatten die Aufgabe, die Verteilung an ihren Brüdern zu besorgen. Steht nicht, und dann sagte ich zu ganz Juda, jetzt bringt euer 10% in die Gemeinde. Sondern es steht, da brachte ganz Juda ihre Zehntel. Das ist ganz interessant. Sie haben vergessen, dass Gottes Haus ein heiliges Haus ist. Dass die Menschen in Gottes Wege zu führen und zu begleiten, in Lobpreis und Gottes Wort, ein gemeinsames Leben hält. Und irgendein hoher Priester sagt so, wie kann ich ein bisschen mehr Geld verdienen? Ach, oh, der will ein Zimmer vermieten. Gut, dann schieben wir alles weg. Und auf einmal, ne, da wohnt der Feind Gottes im Haus. Und er wird halt Raum gegeben. Und da fangen die Leute zu sagen so, naja, ich werde jetzt mein Zehntel nicht geben, wenn die so Miete kassieren von den Tobias. Der Typ war echt gemein. Ne? Und die halbe Gemeinde sagt so, ich habe da keinen Bock drauf, weil ich weiß noch, als wir den Mauer gebaut haben, was er uns angetan hat. Da kriegen sie kein Geld von mir. Und da fängt so ein Teufelskreis an. Und wenn kein Geld da ist, ne, dann muss der hohe Priester oder die anderen Leiter, die müssen dann irgendwo anders Arbeit suchen. Und auf einmal kommt er, keine Ahnung, ein paar Jahre später wieder zurück. Und alles ist so, ne? Und es liegt nicht darum, dass Leute ihre Zehntel nicht bringen wollten, sondern dass sie einfach vertrieben worden sind. Und dann sagt in Vers 14, gedenke mir dessen, mein Gott, und tilge die Wohltaten nicht aus, die ich dem Haus meines Gottes und seine Hütern erwiesen habe. Das wird er ein paar Mal sagen. Und wir kommen dann zurück. Vers 15, zu jener Zeit sah ich, dass etliche in Juda am Sabbat die Kelter traten und Gaben einbrachten und Esel beluden, auch Wein, Trauben, Feigen und allerlei Lasten aufluden und dies am Sabbat nach Jerusalem brachten. Da verwarnte ich sie an dem Tag, da sie die Lebensmittel verkauften. Und es wohnte auch Tyre in der Stadt und sie brachten Fisch und allerlei Ware und verkauften sie am Sabbat den Kindern Judas in Jerusalem. Da stritt ich mit dem Vornehmsten von Juda und sprach zu ihnen, was ist das für eine schlimme Sache, die ihr tut, dass ihr den Sabbat entheiligt? Machten es nicht euer Väter so und brachte unser Gott uns nicht darum all diese Unglücke über uns und über die Stadt? Und ihr bringt mehr Zorn über Israel, indem ihr den Sabbat entheiligt. Und es geschah, sobald es dunkel wurde, in den Toren Jerusalems vor dem Sabbat, da befiehl ich, die Tore zu schließen. Und ich befahl, man sollte sie nicht öffnen bis nach dem Sabbat. Und ich stellte einige meiner Diener an den Toren auf, damit man am Sabbat keine Last hereinbringe. Also die verkaufen, ne? Sabbat ist Fischmarkttag oder verkaufst, ne, Marktplatz. Und so sagt er so, Schnauze voll, ich mache die Türen zu und die kommen am Sabbat einfach nicht rein. Und stellt seine Diener aus. Aber nun blieben die Krämer und Verkäufer von allerlei Ware über Nacht draußen, vor Jerusalem. Einmal und zweimal. Ne? Und die kommen da rein und sagen so, Mist, bist du. Ne? Die nächste Woche kommen sie wieder, immer noch zu. Was ist denn hier los? Sie sind überrascht, dass Gottes Wort jetzt befolgt wird. Und so verwarnte ich sie und sprach, warum bleibt ihr über Nacht vor der Mauer? Wenn ihr es noch einmal tut, werde ich Hand auf euch legen. Vor der Zeit an kamen sie am Sabbat nicht mehr. Also Respekt vor Nehemia. Und ich befahl den Leviten, sich zu reinigen und zum Tor kommen und die Tore zu hüten, damit am Sabbat geheiligt, der am Sabbattag geheiligt werde. Und jetzt sagt das wieder, mein Gott, gedenke mir auch dessen, und verschone mich nach deiner großen Gnade. Zwei Probleme, zweimal sagst du, oh Gott, gedenke mir an das, was ich für dich tue. Und jetzt kommt das nächste Problem. Vers 23. Auch sah ich zu jener Zeit Juden, die Frauen von Astod, Amnon und Moab heimgeführt hatten. Darum redeten auch ihre Kinder, halb astodisch, ne? Ja, die reden so halb deutsch. Und konnten nicht jüdisch reden. So, ey, alter Mann, ey, was ab, ey, Mann. Das heißt, ich so, was? Unsere Sprache. Die haben sich nicht integriert, diese kleinen Kinder. Und ich stritt mit ihnen. Jetzt wird's lustig, ne? Guck, nähe mir. Und ich stritt mit ihnen, ich fluchte ihnen, ich schlug etliche Männer von ihnen und raufte ihnen das Haar. Und beschwor sie bei Gott und sprach, ihr sollt eure Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben, noch welche von ihren Töchtern für eure Söhne oder für euch selbst zur Frau nehmen. Also bildlich finde ich das total lustig. Ne? Der Nehemiah kommt da und piep, piep. Ne? Das kann man gar nicht mal im Fernsehen zeigen, weil es doch so rumflucht. Aber Heiligkeit ist für ihn so wichtig, weil er weiß, was Sünde für Folgen hat. Und er sagt so, hey, hat nicht Salomo, Vers 26, der König von Israel damit versündigt? Ihm war doch unter den vielen Völkern kein König gleich. Und er war von seinem Gott geliebt. Und Gott setzte ihn zum König über ganz Israel. Gleichwohl verführten ihm die fremden Frauen zur Sünde. Das ist so, der weiseste Mann von Gott gesegnet und Gott geliebt und als König eingesetzt, hat sich verführen lassen von Frauen. Und du denkst, du bist besser? Und dann gleich nochmal so in den Magen und Haare zurückgezogen. Und nun muss man von euch hören, dass ihr diese ganze große Unrecht tut und euch an unseren Gott versündigt, dass ihr fremde Frauen heimführt. Falls du überlegst, eine Nicht-Christ zu heiraten, da wird der Jörg kommen und deine Haare raufen. Ja. Er hat biblische Erlaubnis. Und eine von den Söhnen Jojadas, des Sohnes des Hohenpriesters Eliashibs, ne, das war der Typ, der an Tobia den Zimmer vermietet hat, des Hohenpriesters, hatte sich mit Sanballat, der andere Feind, verschwagert. Ja, da sieht man halt so, wie politisch alles hier so ineinander jetzt so verschwägert, ne? Den jagte ich von mir weg. Also, das ist halt der Sohn des Hohen Priesters und der hängt halt im Tempel ab und der ist so. Und dann sagt er, Vers 29, gedenke an die, mein Gott, die das Priestertum und den Bund des Priestertums und den Leviten befleckt haben. Reinigte ich sie von allem Fremden und setzte die Dienste der Priester und Leviten ein und wies jedem seine Arbeit an und sorgte für die rechtzeitige Lieferung des Holzes und des Erstlichen und der Erstlinge. Und dann endet er mit, gedenke mir dessen, mein Gott, zum Guten. Den letzten Charakter, den ich ansprechen will bei Nehemia, ist, dass er seinen Dienst am Ende für Gott getan hat. Hätte er es für sich getan oder für Jerusalem oder für den Tempel, da würde er rumlaufen und Haare raufen. Ich meine, wie frustrierend. Gott hat, wie wir gesehen haben, den Charakter ihm geformt, ihm an eine Stelle gestellt, so dass es perfekt war, ein richtiger Zeitpunkt mit dem richtigen Mann, diese Leitung zu übernehmen und seinen Lebensruf, den Mauer Jerusalems aufzubauen, einfach durchzuführen. Und er ist ein gehorsamer Mensch, ein weiser Mensch. Und er geht halt raus und Gott konnte nur Nehemia gebrauchen. Und er macht seine Arbeit, denn er dient Gott. Und er geht wieder zurück zu seinem weltlichen Job und arbeitet dort und dient dem König, wo keiner weiß, wie das da war. Weil das war nicht, wozu Gott ihn berufen hat. Und dann geht er ein paar Jahre später, macht er Urlaub wieder nach Hause und alles ist. Ich meine, er könnte gleich wieder anfangen. Die machen einfach weiter wie so, Halleluja, jetzt dürfen wir halt unsere Sünde wieder tun. Wir haben jetzt eine Mauer um uns herum. Und sie eilen den Weg lang zur Gefangenschaft. Und ein Diener Gottes wird immer wieder solche Erlebnisse erleben, wo man in Menschen investiert und investiert und investiert und weint und schwitzt. Und alles gibt, nur dass sie dann irgendwann mal eine hübsche Frau sehen, die nicht Gott glaubt und weg sind. Oder in Sünde fallen und dann die ganze Gemeinde sagen, ja, ich bin ausgebrannt, weil der Kurt mir viel zu viel Aufgaben gegeben hat. Die ganze Gemeinde erzählt. Und niemand erzählt, dass seine Freundin schwanger ist. Und ist abgehauen. In eine andere Gemeinde, um eine schöne Familie zu sein. Keiner weiß, was los ist. Aber wer ist schuld? Ich. Ja, der hat viele Aufgaben gehabt, weil ich sehen konnte, was Gott in seinem Leben machen wollte. Ich habe ihm viel anvertraut. Und das werden wir erleben. Wenn wir in Menschen investieren, wenn wir Leiter sind, wenn wir Gott folgen, werden wir enttäuscht werden. Und deshalb müssen wir wie Nehemia lernen. Gott, ich weiß mindestens, dass du das gesehen hast. Ich meine, das sagt er nach jedem zweifelnden Kampf. Da sagst du, gedenke mir dessen, mein Gott, zum Guten. Am Ende hat er es für Gott getan. Ich weiß nicht, ob er es am Anfang an was für Gott getan hat, aber am Ende, wenn alles kaputt ist, hat er nur noch, Gott, ich habe es für dich gemacht. Ein Leiter, ein Mann Gottes, er macht es für Gott. Nicht für seine Ehe, nicht für seine Kinder, nicht für sich selbst, nicht für die Gemeinde, sondern für Gott. Jesus' Jünger, die haben es für ihre Position gemacht im Reich Gottes. Mann, waren sie enttäuscht, als Jesus gesagt hat, naja, ich weiß nicht, ob du da zu meiner Rechten sein willst, weil ich hänge am Kreuz. Sie waren enttäuscht. Aber als der Heilige Geist auf den kam, haben sie es begriffen. Es geht nicht um uns. Es geht um Jesus. Und sie sind rausgegangen und haben das Evangelium in die ganze Welt gepredigt. Und wir werden in einen Teufelskreis fallen. Von Enttäuschung. Ich habe einen Bruder. Der war jahrelang Pastor und Jugendpastor in einer Gemeinde. Wurde verletzt und verletzt und verletzt und verletzt und irgendwann mal rausgeschmissen aus der Gemeinde und so enttäuscht. Hat so ein Business aufgemacht, baut Häuser, repariert Häuser, saniert Häuser, was auch immer Leute von ihm wollen. Hat einfach jedem geholfen, so den Haus zu bauen, ne, fürs Geld. Und irgendwann mal hat er festgestellt, die Christen bezahlen nicht. Die Christen. So dass er jetzt sagt, so, wenn ich in ein Haus gehe und sehe ein Kreuz oder ein Bibelvers, ich sage so, sorry, ich kann das nicht machen. Enttäuscht und enttäuscht und enttäuscht. Aber so bitter, dass er nicht jahrelang nicht in die Gemeinde ging. Nichts mit Christen zu tun haben wollte. Mit Gott schon, aber mit Christen nicht. Leider ist es so, dass seine Kinder jetzt auch nichts mit Christen zu tun haben wollen. Und teilweise auch nicht mit Gott. Wir haben den Unterschied nicht gesehen. Das hat er irgendwann mal gemerkt und zum Glück die Kurve gekriegt, dass mindestens einige Kinder wieder in Gemeinschaft mit Gott sind. Aber es kann schnell passieren. Menschen enttäuschen uns. Aber Gott nicht. Amen. Und als Mann Gottes, als Leiter, mach's für Gott. Und Herr, ich danke dir, dass du uns nicht enttäuscht. Dass du zuverlässig bist, Herr. Und es fällt uns trotzdem schwer. Wie Peter gesagt hat, wir sind als Menschen, wir sehnen uns, obwohl das nie laut gesagt wird, nach Anerkennung und Lob und schmeichelhaften Worten. Das liegt in uns. Und irgendwie sind wir so dumm, dass wir es von Menschen wollen. Und Herr, ich bete, dass wir als Männer lernen, dir zu dienen. Dein Reich zuerst zu trachten und den Rest dir zu überlassen, Herr. Dir treu zu sein. Deinen Weg zu gehen, denn du bist der Weg. Du bist die Wahrheit und du bist das Leben. Und das ist, was wir brauchen. Danke, Herr. Amen.